das Jazzgespräch.
Ja, hallo, da sind wir wieder beim zweiten Teil von John Coltrane 1965. Wir haben uns, glaube ich, beim ersten Teil ein bisschen verplappert, aber es ist halt für uns sehr, sehr spannend, dieses Thema. Ich hoffe, für euch auch. Deswegen gibt es jetzt den zweiten Teil. Wir haben den ersten Teil beendet bei Ascension, aufgenommen Ende Juni 1965. Und damit haben wir das erste Halbjahr auch schön erledigt und sind jetzt schon in der zweiten Jahreshälfte 65. Vielleicht noch kurz zur Erinnerung, warum haben wir uns das Thema vorgenommen? Weil wir draufgekommen sind, dass das Jahr 65 ein sehr, sehr produktives war, zum einen. Und zum zweiten, weil es tatsächlich den Übergang des klassischen John Coltrane Quartetts zum Free Jazz Quintet eröffnet hat.
Ja, auch wenn es nicht unbedingt den Eindruck erweckt, nach dem ersten langen Sermon von meinem lieben Freund Stefan, bin auch ich wieder dabei, der liebe Dieter. Servus, ja, Stefan. Hallo, vergessen. Ihr da draußen.
Servus, Dieter.
Es ist ja auch eine lange Zeit vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal für den ersten Part dieses spannenden Gespräches über John Coltranes Werk aus dem Jahr 1965 gehört und getroffen haben.
So ist es. So, Ascension, Dieter, das war der Abschluss unseres Teil 1. Ich glaube, über Ascension kann man noch vieles sagen, aber dieses Mal gehen wir mal weiter. Ich glaube, wir sind jetzt im Juli und der Juli war ja doch eher ein Live-Aufnahme-Juli für das Coltrane Quartett. Da gibt es zwei bedeutende Dinge. Das eine ist das Newport Jazz Festival. Das ist ein bisschen ein seltsames Album, das da rausgekommen ist anlässlich des Newport Jazz Festivals. Nämlich hat das geheißen A New Thing at Newport. Und da war nicht nur der John Coltrane drauf, sondern es war so ein Split-Album. Coltrane und Archie Shepp. Aber nicht gemeinsam auf der Bühne, sondern hintereinander.
Ja, und Split ist ja eigentlich fast schon zu viel der Ehre für den John Coltrane, weil eigentlich ist es vor allem ein Album vom Archie Shepp, weil bereits auf der ersten Seite begnügt sich der John Coltrane mit seinem Quartett darauf, die Nummer One Down, One Up zu spielen und überlasst dann eigentlich das Feld dem Archie Shepp und seinem Ensemble. Und der geigt sich da aber wirklich auf eine Art und Weise weg, die eigentlich in die Free Jazz Geschichte eingeht, hat im Grunde genommen den berechtigten Ruhm des Archie Shepp, insbesondere eben als Free Jazzer, vielleicht jedenfalls mit begründet. Großartige Platte in Summe gesehen und wie gesagt, eigentlich vor allem finde ich getragen vom Archie Shepp und seinem Ensemble. Es gibt die unterschiedlichsten Mythen, wie das Ganze entstanden ist. Irgendwo wird behauptet, dass der John Coltrane das für den jungen Archie Shepp gemacht hat, weil er von dem sehr viel gehalten hat und sozusagen irgendwie das Ganze unter seine Schirmherrschaft gestellt hat. Ja, ob wirklich die Plattenfirmen so großzügig waren, die Empfehlungen des John Coltranes dann sozusagen aufzugreifen oder ob es irgendwie anders war, ist schwer zu sagen.
Lass mich eine Theorie sagen, aber bitte, es ist meine Theorie. Ja. Ja, meine Theorie wäre, dass man den Archie Shepp da auf das Album draufgenommen hat, um ihn bekannt zu machen. Weil Coltrane zieht. Ja, also wenn du Coltrane-Album rausgibst, dann kauft es jemand. Wenn da jetzt noch aber ein neuer drauf ist, dann besteht die Chance, dass das wer hört und sagt, okay, der ist aber auch ziemlich interessant, von dem kaufe ich mir jetzt auch was.
Ja, das klingt nicht unplausibel, finde ich trotzdem irgendwo im Kontext.
Es hat bei mir funktioniert.
Ja, naja, also.
Mir hat diese Platte den Archie Shepp eröffnet.
Okay, interessant. Also könnte ich nicht sagen. Bei mir ist auch immer so gewesen, dass ich diese Platte New Thing at Newport und eben der New Wave in Jazz, sind ja auch beides Impulse-Platten, die haben irgendwie so den gleichen Charakter. Beide Male sind es irgendwo Live-Aufnahmen, beide Male sind es Aufnahmen von Free-Jazzern, die sozusagen quasi da so im Pulk miteinander aufgetreten sind. Also so nicht ganz sofort greifbar. Und ich sage mal, verkaufspolitisch wäre ich Produzent, würde mir solche Sachen nicht antun. Nicht? New Thing at Newport, noch dazu das neue Ding, der Free Jazz. Okay, John Coltrane ist ein Zier, Archie Shepp ist noch ziemlich unbekannt. Also das Ganze hat irgendwie keine wirkliche Philosophie für mich. Aber ja, in deinem Fall hat es funktioniert und die Platte selber ist auch ein Hammer, muss man echt sagen.
Ist ein Hammer, ja. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht wirklich Philosophie dahinter. Da würde man zu viel reininterpretieren, ja. Das Album, das Archie Shepp eigentlich für Coltrane gemacht hat oder zu seinen Ehren, würde ich jetzt einmal so nennen, vor Train, ist er 1964 schon erschienen. Keine Ahnung, wie sie das verkauft hat, ja, und ob sie verkauft hat. Mhm. Vielleicht ist es einfach so der Versuch gewesen, das dann noch nachzuschieben und zu sagen, so, jetzt machen wir den Shepp tatsächlich bekannter. Mhm. Aber ich weiß es nicht. Ja, und dann ging es offensichtlich auf eine Europatournee. Und von dieser Europatournee sind zwei Aufnahmen jedenfalls geblieben. Das eine ist eine sehr berühmte Aufnahme, das war am Jazzfestival Antibes. Und das beschert uns die erste und lange Zeit als einzig geglaubte Live-Aufnahme von A Love Supreme.
Dazu muss ich jetzt gleich dazu sagen, es ist einerseits vielleicht schade, dass der John Coltrane die Love Supreme so selten wieder aufgegriffen hat. Auf der anderen Seite hat er uns mit dieser Live-Aufnahme nach meiner bescheidenen Wahrnehmung die einzige wirklich würdige und bemerkenswerte Live-Wiedergabe oder zweite Revival sozusagen der großartigen Love Supreme, des großartigen Werks Love Supreme gebracht. Ich finde, es ist eine rundwegs gelungene Geschichte, die er da mit seinem Quartett noch eben gebracht hat am 26. Juli 1965. Die Aufnahme, die vor einigen, ist es schon ein Jahr her, Stefan?
Oder ja.
Die auch groß promotet wurde, die Tapes, die wieder gefunden wurden, wo Love Supreme in Seattle, glaube ich, dann im selben Jahr nochmal live gespielt worden ist. Ja, irgendwo schön, dass es das gibt, ist als Tondokument spannend. Für mich ist die gültige Version der Live-Einspielung von Love Supreme definitiv die vom 26. Juli 1965.
Zumal die Aufnahmequalität doch viel besser war.
Ja.
Wir haben über die Aufnahme schon mal gesprochen. Ich weiß nicht, wegen Zusammenhang eben möglicherweise in der Sendung Love Supreme.
Ja.
Oder Alive Supreme. Deswegen möchte ich es nicht wiederholen. Es nur kurze Erinnerung. Es waren zwei Abende in Antibes. Der erste Abend war eben Love Supreme, sehr ambivalent aufgenommen worden vom Publikum, was auch daran liegt, dass diese Aufnahme oder diese Platte in Europa noch gar nicht bekannt war. Das heißt, das war einfach komplett weg von seinem üblichen Live-Repertoire. Am zweiten Abend hat er sich dann besonnen und die altbekannten Stücke gespielt. Ja, und die zweite Aufnahme aus der Europatournee ist live in Paris, die uns erhalten geblieben ist, aber erst auch 2009 erschienen ist. Und dort ist die Stückeauswahl sehr, sehr ähnlich. Ja, es gab da Impressions wieder, kennt man, Afro Blue kennt man seit Anfang 65, das Mongo Santa Maria Stück. Und Ascension ist gespielt worden, aber auch, ja, genau, in Paris. Gut, zurück in Amerika geht es wieder ins Studio und zwar im August zu einer Session, die aus für mich unerfindlichen Gründen auch erst 1971 erschienen ist unter dem Titel Sunship. Dieter.
Also ich möchte die Sunship jetzt noch einmal quasi auch vom Rang her auf dieselbe Ebene wie die Kulose Mama heben, die man so ein bisschen zwischendurch und nebenbei gegen Ende der ersten Ausgabe.
Wir kommen dann, glaube ich, nochmal dazu, zur Kulose Mama.
Das sollte man unbedingt tun, ja. Weil ich finde, dass sowohl die Kulose Mama als auch die gerade jetzt von dir aufgeworfene Sunship ganz großartige Höhepunkte im Schaffen von John Coltrane waren damit natürlich auch im Jahr 1965 ganz, ganz wichtige Produktionen waren. Rundum gelungen, finde ich, interessanterweise, obwohl er dieses Jahr, wir haben es ja schon auch in der letzten Ausgabe gesagt, Es ist durchaus eine kontroversielle Musik, weil sich der John Coltrane einerseits mit seinem Quartett nicht mehr so ganz zusammengefunden hat oder vielmehr sein Quartett mit ihm nicht mehr und er neue Wege oder neue Richtungen eingeschlagen hat. Aber auf der Sunship, wie übrigens auch auf der Kulose Mama, funktioniert das für mich einfach rundweg perfekt. Und diese Mischung, auf beiden Platten übrigens, von wiederum spirituellen Ansätzen und dann gleitenden Übergängen in sehr heftige Free Jazz Anwandlungen gab es für mich absolut gut. Hör mir die Platten beide immer wieder sehr, sehr gerne an.
Ja, genau. Ja, zu Kulose Mama kommen wir dann, glaube ich, eh nochmal kurz. Ich denke mir, es ist jetzt so, wir kommen jetzt zu einem sehr entscheidenden Album, das Anfang September aufgenommen wurde. Das ist nämlich das tatsächlich die letzten Aufnahmen des klassischen John Coltrane Quartetts. Und diese Aufnahmen, die waren eigentlich gar nicht dafür gedacht zu erscheinen, weil der John Coltrane das in einer anderen Besetzung zwei Monate später nochmal eingespielt hat. Wir reden hier von einem Album, das dann letztlich 1977 verwertet wurde von der Plattenfirma unter dem Namen First Meditations.
Und ich glaube, sogar dazu geschrieben, Four Quartet.
Four Quartet, genau. Ja.
Dass man es nicht verwechselt mit den späteren Meditations, die du auch jetzt gerade angesprochen hast. Und mir geht es mit beiden Platten. Wir kommen sicher, da wirst du sicher zu den Meditations später auch noch was sagen wollen, aber ich möchte gleich dazu sagen, natürlich gehören diese beiden Platten zusammen, weil ein Großteil der Stücke ja wirklich also ident ist vom musikalischen Material her. Und für mich funktionieren bis heute die First Meditations, die für den John Coltrane mit Sicherheit nicht die Quintessenz dieser Musik waren, weil die hat er für sich, glaube ich, auf den Meditations gefunden, die auch eine tolle Platte sind. Trotzdem rangiert für mich die First Meditations in ihrer Rundheit deutlich vor der Meditations. Es ist für mich wunderschön spirituelle Musik und in ihrer Schönheit vor allem. Eigentlich steht sie der Love Supreme in nichts nach.
Also ich kann ja überhaupt nicht widersprechen. Ich finde auch First Meditations wesentlich gelungener als Meditations. Es ist tatsächlich so, Meditations ist ja dann im November aufgenommen worden. Drei der vier Stücke von First Meditations finden sich da wieder. Eines nicht mehr, dafür gab es dann ein neues, was dann zum Öffnungsstück wurde, The Father, The Son and The Holy Ghost. Es war jedenfalls Farrah Sanders bei der zweiten Aufnahme dabei. Ja, ich kann auch nur sagen, First Meditations funktioniert für mich besser als letztlich Meditations, die 1966 dann erschienen ist.
Wobei man gleich dazu sagen muss, die Meditations ist eine ganz große und letztlich auch sehr runde Platte und nicht zuletzt auch durch die Mithilfe von Farrah Sanders. Großartiges Werk des Free Jazz. Aber genau da kann jeder für sich dann auch die Entscheidung treffen. Erstens einmal ist es schade, dass dann doch der John Coltrane sein klassisches Quartett hat sein lassen. Wenn man sich die First Meditations hernimmt, muss man das eindeutig mit Ja beantworten. Das ist eine so schöne runde Platte. Zweitens hat er danach, wenn man jetzt eben wieder sagt, Meditations, mit dem Farrah Sanders spannendere Musik gemacht. Sie war freier und sie war dort, wo sie wirklich brutal free war, natürlich mächtiger und ungewöhnlicher. Aber bei First Meditations hat sich ein letztes Mal noch das traditionelle Quartett auf eine Art und Weise zusammengefunden und funktioniert, die schon irgendwo, das ist schon wirklich ganz outstanding und ein echter Meilenstein. Und es ist auch nicht so gewesen, dass die First Meditations dann so ganz, wie soll ich sagen, brav und spirituell daherkommt. Auch da hat er es dann schon krachen lassen, der John Coltrane. Aber interessanterweise funktioniert das eben wie in nicht allen Platten aus diesem Jahr mit seinem Quartett auf der Platte finde ich sehr gut. Seine Einsprengsel ins Freie hinein passen da wunderbar und es entsteht offensichtlich beim McCoy Tyner nicht diese Irritation oder beim Hörer nicht diese Irritation, die man auf so vielen anderen Aufnahmen aus diesem Jahr erlebt. Also mir geht es so, dass ich mir dann oft denke, also Alter, was spielt da jetzt der McCoy Tyner eigentlich oder was spielt der John Coltrane? Irgendwo passen sie für mich manchmal dann nicht mehr so ganz zusammen. Der lyrische McCoy Tyner und der wirklich wilde, ausbrechende und suchende John Coltrane. Und auf der Platte funktioniert es.
Das funktioniert und da kann man nur froh sein, dass die sogenannte Resteverwertung auch tatsächlich stattgefunden hat, weil sonst würden wir diese Aufnahme nicht kennen. Ja, aber das war eben die letzte Quartettaufnahme, Studioaufnahme des klassischen John Coltrane Quartetts. Die Band ist dann im September auf Tour gegangen und da war dann auch schon der Pharoah Sanders dabei und es gibt von Ende September eine mittlerweile schon überbordende Live-Aufnahme, nämlich live in Seattle. Über die Aufnahmen haben wir schon gesprochen in unserer Folge Love Supreme oder Live Supreme. Da war auch ein gewisser Donald Garrett dabei an der Bassklarinette. Also ich glaube, über diese Aufnahme brauchen wir jetzt gar nicht wahnsinnig viele Worte verlieren. Du hast ja auch schon vorher gesagt, es ist letztes Jahr dann von einem 2. Oktober eine neue Live-Version von Love Supreme erschienen, die qualitativ leider, also zumindest Aufnahmequalität sehr, sehr schlecht ist. Und es ist auch tatsächlich von der Musikqualität die Antip-Version die bessere. Aber was interessant ist in dieser Seattle-Periode ist, dass man sich am Abend im Club in Seattle die Konzerte gegeben hat und dann am nächsten Tag schnell mal ins Studio gelaufen ist, um eine Platte aufzunehmen, die ich sehr, sehr schätze.
Warte, Stefan, bevor du zu oben kommst, nur vielleicht ein paar letzte würdigende Worte zu Live in Seattle, die, ich muss jetzt dazu sagen, eigentlich zu einer meiner Lieblingsplatten von John Coltrane gehört.
Erster Teil.
Live in Seattle, ja, die klassische Live in Seattle, die damals schon, zwar auch später, wie du sagtest, aber doch
71,
rausgekommen ist. Was ich an dieser Platte so schätze, fangen wir vielleicht mit dem an, was man zu Recht nicht so schätzen kann. Leider ist auch diese von der Aufnahmequalität nicht so wahnsinnig berauschend. Also da steht sie auch der späteren Aufnahme aus den 2000er Jahren. Leider Gottes schreitet sie da nicht voran. Was aber so spannend und ja, was auch nicht so wahnsinnig toll ist, ist, dass auch da sehr, sehr viel Unausgegorenes dabei ist. Aber sie ist dann, wenn der John Coltrane und der Pharoah Sanders teilweise sogar zusammen spielen, was ewig schade ist, weil das auch so schlecht zusammengemischt ist, dass man das nicht wirklich voll erleben kann. Das muss sehr spannend gewesen sein, wie sich die ergänzt haben. Aber beide sind unglaublich gut in ihren Ansätzen her. Es ist eine wilde, unausgegorene, aber wirklich sehr, sehr spannende Musik. Und was mich so berührt ist, dass auf einem der langen, großen Stücke, die da auf der Doppel-LP drauf sind, der John Coltrane gröhlenderweise zu hören ist. Und das ist für mich so berührend. Ich habe inzwischen herausgefunden, Stefan, wir haben darüber nachgedacht, ob es der Pharoah Sanders ist oder der John Coltrane. Ich weiß es jetzt, dass es der John Coltrane gewesen sein muss. Zumindest behaupten das die Historiker, wo ich das nachgelesen habe. Und das ist aber sowas von erschreckend für mich gewesen, weil er John Coltrane schon, wenn er quasi sich uns mitteilt über seine diversesten Saxophone, ja teilweise so out of this world ist und manchmal so erschreckend berührend und manchmal nur erschreckend ist und wie der dann da anfängt, plötzlich so hineinzugrölen, das ist Gänsehautmoment der feinsten Sorte.
Ja, das stimmt, ja. Wir haben ja darüber gesprochen und dass mir das ja so erinnert hat an diese Aufnahme vom nächsten Tag, nämlich Om. Om fängt ja genauso an mit dem Mantra. Und das ist ja überhaupt auch eine Neuerung. Man hat ja, glaube ich, auf keiner Coltrane-Platte zuvor irgendwelche Vocals gehört. Ich meine, jetzt abgesehen ist natürlich von der Kooperation mit dem Johnny Hartman, aber das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. aber von den Musikern selber. Ja, und diese Om fängt ja mit diesem Mantra an. Und im Übrigen ist Om, also wenn jetzt auf die Free Jazz Punkte oder aus Free Jazz Gesichtspunkten betrachte, ist ja Om eigentlich die Free Jazz Platte und nicht Ascension.
Ich bin voll bei dir und ich verstehe auch nicht, warum Om von unserem durchaus geschätzten Penguin Guide so schlecht bewertet wird. Ich finde es eine irrsinnig spannende Platten. Es ist Free Jazz pur, ganz eigenständige Ansätze, wie du richtig sagst, auch das Mantra-artige zu Beginn der Platte. Es ist einfach eine spannende, schöne Platte. Und obendrein ist das Cover überhaupt für Jazz-Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Man sieht nämlich keinen Musiker, sondern es ist ein Bild drauf zu sehen.
Genau.
Und sehr schön. Ja.
Sehr schön, das ist richtig, ja. Ah, tolles Album. Übrigens, eh mit der gleichen Besetzung wie das aufgenommen, wie die Seattle-Konzerte, plus einem gewissen Joe Brazil an der Flöte, glaube ich.
Genau, ja, Flöte, ja.
Ja, Flöte, ja. Ich kenne den Herrn nicht.
Nein, aber es kommt wirklich gut. Das funktioniert sehr gut. Ich finde, der Joe Brazil, der fügt sich da wirklich sehr, sehr gut in das Ensemble ein.
Genau. Ja, also soweit zu dieser Periode. Und Mitte Oktober ist dann das Titelstück eingespielt worden, ich glaube in San Francisco, von Kulo Se Mama. Ja, Kulo Se Mama fällt ja auch komplett aus dem Rahmen wieder. Also nicht nur in dem Jahr 65, sondern in Bezug auf alle Alben von John Coltrane. Also für mich war das lange Zeit ein Album, mit dem ich nicht wirklich was anfangen konnte, bis ich es jetzt wieder gehört habe und jetzt ist es zu einem meiner Lieblingsalben geworden, weil einfach das Stück, das, ich glaube, eine ganze Seite einnimmt, das Titelstück, so extrem toll ist.
Ja, stimmt dir vollkommen zu, habe es ja eh auch schon würdigend erwähnt vor einigen Minuten und es ist sowohl die Oma als auch die Kulo Se Mama haben auch dieses, wie soll ich sagen, klingen für mich sehr afrikanisch irgendwo. Es ist das Mantraartige von Om und dann auch diese Sprechgesänge von Kulo Se Mama zu Beginn eines der Stücke. Das gibt der ganzen Sache einen Touch, den man beim John Coltrane üblicherweise gar nicht hatte. Weil selbst die Africa Brass Geschichten, also immer dann, wenn er Bezug nimmt auf den Kontinent, wo seine Vorfahren herkommen, er ist nie so wirklich ethnologisch in seiner Musik. Er spielt nicht afrikanisch, finde ich. Und das tut aber auf diesen beiden Platten ansatzweise. Und das gibt der ganzen Entwicklung, in der er sich da gerade befindet, noch einmal einen zusätzlichen, sehr sympathischen Drive, finde ich.
Ja, vielleicht nur kurz, weil ich das gerade hier aufgeschlagen habe, aus dem Buch John Coltrane von einem gewissen Ralph Dombrowski, der da schreibt zu dem Album: Anfang Oktober 65 spielte John Coltrane 10 Tage lang im It Club von Los Angeles. Während eines dieser Abende traf er auf den Percussionisten, Sänger und Komponisten Julian Lewis, auch genannt Juno Lewis. Coltrane forderte ihn auf, sich gemeinsam mit seiner Band auf die Bühne zu stellen. Es kam zu einigen derart berauschenden Momenten, dass der Saxophonist den Gast auch zu einer Studio-Session einlud, die am 14. Oktober stattfinden sollte. Lewis kam, brachte eine eigene Komposition mit, ja, und das war eben genau dieses Kulo Se Mama.
Ja.
Ja, es hat sich leider also nicht wiederholt. Das war eine einzigartige Zusammenarbeit, aber geblieben ist uns zumindest dieses Album.
Ja, damit
gut,
sind wir.
Damit sind wir eigentlich fast durch. Wir kommen jetzt zum letzten Album, nämlich das, das wir ja schon angesprochen haben, nämlich Meditations.
Aber Stefan, du unterschlagst uns gerade die Selflessness. Oder hättest
ja,
du die
gut,
später noch
irgendwie... Selflessness war ja im Grunde auch nur eine Zusammenstellung von Dingen, die auf anderen Alben schon erschienen sind. Da sind Newport-Aufnahmen dabei. Da gab es eigentlich nur ein Stück, nämlich Selflessness, das dann dort erschienen ist.
Das hat es aber sehr in Sicht. Das ist das.
Das hat es in Sicht, das ist richtig. Ja.
Das ist das längste Stück auf der Platte und mit für mich, obwohl es wird ja begleitet von My Favorite Things, also einer Aufnahme von My Favorite Things aus dem Jahr, glaube ich, 63 und I Want to Talk About You, ich glaube auch 63 und dann ist auf der B-Seite eben dieses Selflessness und das ist für mich mit Abstand das spannendste Stück. das passt so richtig auch in die Zeit hinein. Es ist für mich ähnlich wie Live in Seattle. Eine rundum gelungene Free-Jazz-Geschichte, wo er wirklich sehr, sehr spannend spielt. Und ich sage mal, aufnahmehistorisch ist es wieder mal nicht uninteressant, dass wieder so ein Bastardl mit Selflessness rausgebracht wurde, weil die Aufnahmen aus dem Jahr 63 immerhin gerade mal 2 Jahre früher auf der A-Seite und dann eben dieses Stück aus 1965, da sieht man die Entwicklung von John Coltrane. Obwohl er auf My Favorite Things durchaus auch schon dieses wilde, modale, ecstatische hat, das Free Jazz Anklänge hat, ist er halt noch weit entfernt von dem, was er dann auf der B-Seite mit Selflessness hinlegt. Und insofern ist für mich diese Platte, die übrigens auch ein sehr, sehr schönes Cover hat, nicht unspannend und für Leute, die sich nicht intensiv mit dem Werk von John Coltrane interessieren, vielleicht interessant, weil es so ein bisschen auch die Entwicklung von Coltrane in dieser Zeit über mehrere Jahre abbildet und wie mir scheint, mit durchaus sehr, sehr gelungenen Aufnahmen.
Ja, also danke für den Einschub, du hast nämlich vollkommen recht, das Stück zu erwähnen, das ist wirklich gut. Und ich glaube, das weiß nur Gott und die Plattenfirma, warum Selflessness, das ja am selben Tag, in derselben Session wie Kulo Se Mama entstanden ist, nicht auf Kulo Se Mama den Platz gefunden hat, sondern auf irgendeinem Krüppel einer Compilation von Aufnahmen von verschiedenen Jahren. Weil Kulo Se Mama ja letztlich mit Welcome und den anderen Stücken auf der A-Seite oder B-Seite, weiß ich es nicht, weniger zusammenpasst mit Kulo Se Mama als Selflessness. Ja. Mhm. Also eigentlich hätten wir die 2 Stücke veröffentlichen sollen auf einer Platte und den Rest auf irgendeinen anderen.
Zum Beispiel.
Also es ist komplett unverständlich, was da zusammengemixt worden ist.
Mhm.
Ja. Das ist richtig.
Ja. Na gut, aber damit wirklich vielleicht zu unserer Meditation, die wir eh schon ein bisschen...
Ja, die letzte Aufnahme des Jahres 65 im Ende November und auch die letzte Aufnahme, auf der McCoy Tyner und Alvin Jones zu hören ist. Und insofern auch interessant, wir haben ja gesagt, es gab die Quartettaufnahme und jetzt gab jetzt die Sextet-Aufnahme. Dabei ist jetzt Pharoah Sanders, das ist klar, und Rashid Ali auch am Schlagzeug. Und ich glaube, das hat dem Alvin Jones vielleicht nicht so gut gefallen, dass da jetzt plötzlich ein zweiter Schlagzeuger neben ihm spielt.
Ja, wobei, vielleicht nehmen wir das zum Anlass, noch ein bisschen uns Gedanken zu machen über diesen Shift, den der John Coltrane jetzt in seiner Ensemblebesetzung vorgenommen hat, weil das war dann schon für längere Zeit so ein bisschen ein Stilmittel, dass er bewusst die Rhythmusgruppe im Bass- und im Drumbereich verstärkt hat und eben dann mit 2 Bassisten und mit 2 Schlagzeugern aufgetreten ist. Gibt's viele musiktheoretische Erklärungen dafür. Die eine ist jedenfalls einmal, dass er bei der Weiterentwicklung seines Spiels, Free Jazz ist ja was sehr Kraftvolles, einfach auch die Rhythmusgruppe intensiviert hat, um quasi ein Gegengewicht zu diesem freien, brutalen Spiel zu haben, das er dann an den Tag gelegt hat, wo er ja auch eben quasi mit dem Pharoah Sanders genau auf dieser Ebene der melodiebildenden Instrumente ja quasi sozusagen ein Übergewicht dann plötzlich bekommen hat. Das wäre eine mögliche Erklärung. Andere Erklärungen sind, dass die Betonung des Basselements, das ist auch in der moderneren Jazzgeschichte so, dass sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, spirituell, meditativ spielende Jazzgruppen, es gibt davon eine ganz großartige in Österreich, Shakes Do, auch sehr gerne mit 2 Bässen und 2 Schlagzeugen spielen. Das funktioniert sehr gut, weil du damit einen sehr meditativen Rhythmus in deine Musik hineinkriegst. Also das hat auf jeden Fall auf Meditations, finde ich, sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, damit sind wir am Ende.
Ja. Ja, vielleicht sei noch dazu gesagt, wie es dann später weitergeht. Er hat ja ein ganz, ganz großes Werk im nächsten Jahr rausgebracht. Du hast es schon erwähnt, dass er dann umgestiegen ist auch auf die Alice Coltrane. Was immer man von ihr halten mag, im Mai 1966 ist mit Live at the Village Wangered Again halt schon auch ein Meilenstein entstanden, der mit Sicherheit zu den wichtigsten und größten Werken vom John Coltrane zählt. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir euch heute nicht erzählen wollen.
Ja, richtig. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu. definitiv ist 66 sehr, sehr wenig rausgekommen. Oder nicht rausgekommen, sondern sehr, sehr wenig aufgenommen worden. Was wohl offensichtlich auch schon seiner Krankheit geschuldet war. Wir kennen Aufnahmen aus dem 66er Jahr nur in Form von Live-Aufnahmen, Live in Japan und das erwähnte Village Vanguard. Und dann gab es noch ein paar Studioaufnahmen, die irgendwann nochmal auf Cosmic Music erschienen sind. Und ich glaube, das war es in Wirklichkeit. Mehr war es nicht im Jahr 66. Ja? Mhm. Also nach dem extrem produktiven 65er ist 66 kaum mehr was aufgenommen worden und 67 dann auch nur mehr in den ersten paar Monaten.
Ja, man muss sich überlegen, dass eigentlich die Schaffensperiode vom John Coltrane, wenn man die Anfänge nimmt, über kaum mehr als ein Jahrzehnt geht, ein bisschen mehr wird es wohl sein. Und was da für wichtige Werke, nicht nur der Jazzgeschichte, sondern der gesamten Musikgeschichte entstanden sind, ist ja wirklich zum Niederknien.
So ist es. Na gut. Na gut. Dann wollen wir abschließend euch noch informieren darüber, wo ihr uns überall hören könnt. Das ist einmal die letscast.fm-Seite. Dort könnt ihr auch E-Mails schreiben an uns. Wir sind auf meinmusikpodcast.de, wir sind auf Spotify, wo es doch eine Playlist gibt zur Sendung, und wir sind auf Apple Podcasts zu hören. Wir freuen uns über jedes Feedback, sei es jetzt positiv oder negativ. Natürlich mehr über die positiven Feedbacks, aber wir sind auch für Kritik absolut offen, freuen uns aufs nächste Mal. Wir gehen mit schnellen Schritten Richtung Weihnachten zu. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch 2 Sendungen vor, über die wir jetzt aber nicht allzu viel verraten wollen. Wobei die eine Sendung ist ja eigentlich schon Tradition, nämlich unsere Geschenke unter dem Weihnachtsbaum.
Ja, vielleicht sei noch ergänzend zu erwähnen, dass auf den genannten Kanälen, die der Stefan jetzt genannt hat, ihr uns natürlich gratis abrufen könnt. Also tut das kräftig. Damit sage ich jetzt gleich mal Tschüss an euch da draußen. Tschüss an dich, mein lieber Stefan. Baba und auf Wiederschauen.
Auf Wiederschauen.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.